Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 79. Wie in der letzten Folge angekündigt, ist jetzt erstmal eine Pause im vierten Semester und wir fangen jetzt direkt mit dem Personalmanagement in sozialen Organisationen an aus dem fünften Semester. Und erstmal begrüßen wir den Herrn Uhlig. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Genau, heute mal wieder zu zweit am Start. Ja, es geht erstmal um die Einführung quasi, so ein paar Facts, die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse und das strategische Personalmanagement mit, ja, erstmal die Bedeutung des Mittelstands, damit fangen wir an, dann kommen so ein paar Rahmenbedingungen, die Besonderheiten der sozialen Arbeit, was dann halt für uns hauptsächlich wichtig ist, die Entwicklung des Personalmanagements, dann fünftens die Menschenbilder im Personalmanagement oder im Management generell. Dann sechstens gehen wir ein bisschen auf das strategische Personalmanagement genauer ein. Dann kommen noch die Aufgaben des Personalmanagements und zum Schluss die Gestaltung des Personalmanagements. Recht überschaubar.
Alles sehr basic, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wie auch hier, also man kann hier, glaube ich, an jedem Punkt wahnsinnig viel Kritik haben. Wir werden uns da so ein bisschen zurückhalten, einfach damit das nicht hier diesen Rahmen sprengt, aber. Auf jeden Fall lohnt es sich, darüber auch mal intensiver nachzudenken, ob man da wirklich mit allem so mitgeht. Und da vielleicht noch direkt eine kleine Empfehlung, zwar zwei Podcasts, die sich da wirklich sehr progressiv miteinander damit beschäftigen und da auch sehr viele Alternativen haben an Modellen und Definitionen. Das ist einmal der Think Twice Podcast und einmal der, wie heißt es? Corporate Therapy, genau. Die ist teilweise ein bisschen hochschwelliger, aber auf jeden Fall ziemlich spannend und auch eher zukunftsgewandt. No?
No.
Dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein in die Bedeutung des Mittelstands. Also erstmal haben wir hier so Definitionen. Einmal die KMU-Definition vom IFM Bonn. Und da. Also es geht auch bei der EU genauso. Es geht so um die Unternehmensgröße halt in Abhängigkeit zur Zahl der Beschäftigten und zum Umsatz. Man hat Kleinstunternehmen bis 9 Beschäftigte und bis einen Umsatz von 2 Millionen im Jahr. Kleinunternehmen bis 49 Beschäftigte und bis 10 Millionen Umsatz im Jahr. Und mittelgroße Unternehmen bis 499 Beschäftigte und 50 Millionen im Jahr. Genau, und von der EU her ist es bei Kleinstunternehmen und Mittelunternehmen eigentlich genauso, ne? Man hat quasi das Gleiche von den Zahlen her. Und das ist dann quasi auch die Definition des Mittelstands. Und warum ist das überhaupt wichtig für uns? Weil halt die Anzahl der Unternehmen in Deutschland zu 99,5% Mittelstandsunternehmen sind. Und jetzt bei uns in Sachsen sind es sogar 99,9. Also das ist quasi die gesamte Unternehmenslandschaft. Ist wahrscheinlich auch jetzt so in den neuen Bundesländern auch nochmal eher so. Ich glaube, Großunternehmen hat man in den alten Bundesländern dann schon deutlich mehr. Habe ich jetzt keine Statistiken da, aber das
Also,
ist nun
ich
mal.
weiß nur, dass es kein DAX-Unternehmen aus Deutschland gibt.
Ja. Zum Beispiel. Genau, und die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Unternehmen in Deutschland sind halt auch zu über der Hälfte im Mittelstand. Und in Sachsen sind es fast drei Viertel. Also Sachsen ist da, was Mittelstand angeht, auf jeden Fall besonders weit oben. Ja, und das war schon zur Bedeutung vom Mittelstand.
Genau, da würde ich mal weitermachen mit den Rahmenbedingungen. Also ich gehe jetzt mal so ein paar Rahmenbedingungen durch, die momentan so herrschen. Und in der Gesellschaft kann man generell sagen, dass es eine Arbeitsmarktentwicklung gibt, eine demografische Entwicklung und einen Wertewandel. Also zur demografischen Entwicklung, ich habe jetzt auch die Statistik nicht genau im Kopf, aber man kann sagen, dass die Robert, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Welche Altersgruppe ist sehr stark vertreten momentan in der Demografie hier in Deutschland?
Naja, es ist
Gibt's?
halt generell die Entwicklung, dass halt die Menschen, die jetzt in die Rente fallen, halt zunehmen und die Ausbildung quasi nicht genug neue Leute nachkriegen. Und jetzt, wir sind ja jetzt hier 6. Januar 23, und das ist jetzt das erste Jahr, wo die ersten Boomer in die Rente gehen. Also jetzt fängt es an, richtig kritisch zu werden. Wir sind mittendrin.
Genau, und wir quasi so, so 20er bis jetzt in den 20ern, 30ern sind ja relativ spärlich vertreten. Ich glaube, mittlerweile steigt es schon wieder so ein bisschen, aber ja, es ist immer noch im Vergleich zu denen, die jetzt in Rente gehen, relativ wenig. Genau, dann ja, Wertewandel. Ich glaube, wir haben ganz krassen Druck zur Individualisierung. Also so institutionelle Sicherheiten von früher sind weniger gegeben. Wir haben Pluralisierung, ganz verschiedenste Arten der Lebensführung und Form, was halt auch dazu führt, dass quasi jeder und jede generell viele Möglichkeiten hat, sich auch auf dem Arbeitsmarkt auszutoben und zu gestalten, was halt auch wieder einen extremen Konkurrenzkampf mit sich bringt und Wettbewerb, gerade in ja, hochtechnologisierten oder ja, würde ich mal sagen, Unternehmen mit oder Finanzunternehmen ist das, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Genau. Und dann haben wir noch generell gesetzliche Bestimmungen, die jetzt hier bei den Rahmenbedingungen mit dabei stehen. Ich würde jetzt mal darunter so Steuerabgaben zählen, bestimmte ja, Gesetze, die einen ja, im Unternehmen quasi Handlungsspielraum vielleicht auch einengen, aber halt im Sinne der Kontrollinstanz des Staates vielleicht auch gar nicht so schlecht sind.
Ja, was da jetzt zum Beispiel ganz aktuell ist, ist dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Was natürlich viel zu kurz greift, weil halt nur von den Lieferketten her also eine Stelle quasi die direkte Zulieferung irgendwie transparent gemacht werden muss. Das muss natürlich noch deutlich weitergehen, aber das wäre jetzt so ein Beispiel.
Oder dass jetzt, ich weiß nicht, seit wann in der Eingliederungshilfe quasi Qualitätsmanagement gesetzlich nachgewiesen werden muss. Das ist auch neu und gut, dass da die Qualität auch erhalten oder verbessert wird. Genau, wir haben Rahmenbedingungen in der Technologie, das heißt Veränderungen in Technik, Naturwissenschaften mit drastisch erhöhter Innovationsgeschwindigkeit, zunehmende Komplexität der Arbeitsabläufe und neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Ja, also es ist quasi schon alles gesagt. Technik schreitet immer weiter voran, es wird immer mehr technologisiert, jetzt auch KIs nehmen immer mehr, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Und dementsprechend auch die Komplexität der Arbeitsabläufe, ich glaube auch gerade im IT. Ja, und parallel dazu noch Rahmenbedingungen des Wettbewerbs. Wir haben eine stark zunehmende Bedeutung des weltweite Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmärkte. Das heißt, aufgrund der Globalisierung, das ist schon Irrsinn, wie wenn man mal so Lieferketten oder Produktionsketten verfolgt von manchen Produkten, also jetzt mal von Fertigpfirsichen gehört, die irgendwie in Südamerika geerntet werden, dann in Thailand verpackt und in Australien verkauft und das immer in diesem Dreieck. Das ist schon ganz schön krass. Und dementsprechend auch Konkurrenz und Kundenorientierung. Also wenn aus Südamerika oder wenn jetzt Thailand sagt, wir packen die günstiger ein als, keine Ahnung, Japan, dann geht man halt nach Thailand. Also das ist ein globaler Wettbewerb. Es ist nicht mehr wie früher, dass es darum geht, wer auf welcher Straße welchen Laden aufmacht. Es geht auch um, wer im anderen Land den Laden öffnet. Ja, und das sind gerade so die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs. Rahmenbedingungen der Organisation. Wir haben flexiblere Organisationsstrukturen. Das heißt, es geht jetzt mehr so Richtung flache Hierarchien und Projektmanagement, wo man früher ja noch mehr der Ansicht war, dass ja, höhere Hierarchien und mehr Aufgabendelegation zum Unternehmenserfolg führen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Anforderungen der Mitarbeiter. Ja, Partizipation. Ein sicherer Job, Betriebsklima und Aufstiegschancen. Also man will mehr vielleicht auch Feedback haben vom Unternehmen selbst, was man jetzt im Großprozess mit seiner Teilleistung dazu beiträgt, will sich da auch partizipieren drin. Und ja, braucht einen sicheren Job, Die befristeten Arbeitsverträge sind ja jetzt immer mehr im Diskurs. Ja, Betriebsklima auch scheinbar sehr wichtig. Ob es dann auch wirklich in der Arbeitspraxis dann tatsächlich auch so eine große Rolle spielt, ist dann immer noch ja, eine andere Sache, weil na klar, Aufstiegschancen gerade im Hintergrund des Wettbewerbs ganz ja, heiße Nummer bei vielen Menschen sind. Und dementsprechend halt auch eine gewisse Toxigkeit im Arbeitsalltag entstehen kann. Jetzt mal so ganz flach gesagt. Genau, so erstmal die Rahmenbedingungen, relativ knapp. Und ja, dann noch dort mit den Besonderheiten der sozialen Arbeit weiter.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Aufstiegschancen. Also ich habe jetzt auch schon gesehen, an manchen Unis wird selbst soziale Arbeit ganz viel mit dem Buzzword Karriere beworben. Und das ist doch schon sehr paradox, so teilweise auch in Dresden schon gesehen. Ja, das sollte man auf jeden Fall kritisch betrachten, so eine Werbung.
Jeden Fall.
Genau, dann kommen wir zu den Besonderheiten in der sozialen Arbeit. Also ganz klar, hier Arbeitssubjekt heißt es hier, ne, sind halt Personen in schwierigen Lebenslagen beziehungsweise Abhängigkeiten der seelischen Entwicklung, der Klientel von Professionalität und Kompetenz der Fachkraft. Also das ist jetzt hier super kurz und greift viel zu kurz, aber das haben wir ja in anderen Kontexten schon deutlich breiter erläutert und definiert. Deswegen würde ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Aber zur Beschäftigten. Struktur ist es halt so, dass es eine steigende Zahl der Beschäftigten gibt, dazu aber eine abhängig dazu ein viel höherer Anstieg von Menschen, die halt soziale Arbeit in irgendeiner Form benötigen. Also na, Stichwort Fachkräftemangel, das wird halt immer mehr. Also selbst wenn mehr Beschäftigte kommen, es kommen noch mehr Menschen, die das bräuchten und daher geht die Schere da eigentlich immer weiter auseinander von Menschen, die halt dann ohne Hilfe dastehen. Die meisten Beschäftigten im Sozialwesen sind weiblich. Na, auch das ist bekannt, so hat ja auch immer noch patriarchale Gründe. Na, Care-Arbeit wird von Frauen erledigt und deswegen auch weniger gut vergütet und all die Sachen. Auch das haben wir in anderen Podcasts schon intensiver beleuchtet. Und eine sehr hohe Teilzeitquote. Ne? Also man hat ganz selten, wenn es irgendwo Vollzeitäquivalente gibt, also so eine 39,5-Stunden-Stelle quasi, dass die auch wirklich von einer Person besetzt ist. Also ob das überhaupt wünschenswert ist, 40 Stunden in der Woche arbeiten zu gehen, ist nochmal was anderes. So. Also für mich auf gar keinen Fall, aber die Stunden werden halt aufgeteilt auf Leute. Ja, das ist so, das macht diese
Also
hohe Teilzeitquote aus.
meistens ja die zwei Vollzeitäquivalente auf drei Leute, so das ist doch relativ gängig.
Ja, denke ich auch.
Also das ist mal so ganz aus meiner subjektiven Erfahrung. Kann auch sein, dass es das Quatsch ist. Aber ich
Ich
glaube,
würde
das
auch
ist
vom
so.
Gefühl her sagen, dass das so in etwa die Verteilung ist. Genau, und dann haben wir natürlich Doppel- und Trippelmandat. Na, also wir haben jetzt nicht irgendwie wie in so einem Produktionsunternehmen irgendwie den Erfolg des Unternehmens, dem, was irgendwie die Geschäftsführung will, als oberstes Gesetz, sondern wir haben auch einen gesellschaftlichen Auftrag, wir haben den Auftrag der KlientInnen, der laut Trippelmandat auf jeden Fall über alle anderen Mandate zu stellen ist und natürlich auch das Mandat der Menschenrechte. Und das macht es dann halt sehr komplex und eigentlich nicht mehr so mit der ja, mit so Produktionswirtschaft beispielsweise vergleichbar.
Absolut. Das passt da gar nicht rein.
Genau, das so mal ganz grob zu den Besonderheiten der sozialen Arbeit. Ich denke, euch fallen da auch noch deutlich mehr Sachen ein und auch deutlich detaillierter, als wir das jetzt gemacht haben. Ja, wie gesagt, damit haben wir uns ja schon viel beschäftigt. Dann mache ich mal gleich noch viertens die Entwicklung des Personalmanagements, also so zum Begriff erstmal die. Das Personalmanagement, was ist das überhaupt? Also nach Tommen aus dem Jahr 2000 ist es die Gestaltung und Steuerung von personalwirtschaftlichen Aufgaben und Problemen. Und nach Bertel von 2000 ist es die Unternehmensfunktion, die sich mit personellen Aspekten der Systemgestaltung und der Prozesssteuerung befasst. Das klingt jetzt alles irgendwie abstrakt, so ist es ja auch. Ist Management oft meiner Meinung nach. Und also ich sage mal jetzt, dadurch, dass ich auch so, was ich vorhin empfohlen habe, so diese Management-Podcast und darüber hinaus auch ein bisschen mich damit beschäftige, das greift, was zukunftsgewandtes Management angeht, auf jeden Fall viel zu kurz. Na, also teilweise gibt es die Überlegung, dass ManagerIn kein Beruf ist, sondern eine Tätigkeit einfach, also Management als Tätigkeit, die dann hierarchiefrei funktioniert und zum Beispiel im Team einfach mit angesiedelt ist. Und auch die Frage, inwiefern kann ich ein System gestalten, inwiefern kann ich überhaupt planen, weil Planen hat ja immer Unsicherheiten und also da gibt es sehr, sehr viel Kritik dran an diesem, wie sich das Management so etabliert hat über die Jahre. Und es gibt auch sehr viele neue Modelle, die ausprobiert werden, die teilweise gut, teilweise weniger gut funktionieren. Wenn man da jetzt irgendwie irgendwelche Wörter so wie Agile, so, wo es dann keine Führungspositionen mehr gibt, holokratische Systeme und also da wird sehr viel experimentiert gerade. Und da ist auf jeden Fall spannend, sich mit zu beschäftigen, weil ich finde, gerade das ist sehr anschlussfähig für die soziale Arbeit. Und da können wir auch VorreiterInnen sein, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel, also ich arbeite jetzt auch in einem Projekt, wo wir im Team selber basisdemokratisch organisiert sind und sehr viel freie Hand haben und zum Beispiel auch das Qualitätsmanagement und auch das Personalmanagement zum Beispiel Teamaufgabe ist und wir das halt untereinander abstimmen und wir da quasi alle unsere Management-Skills mit reinbringen. So, und das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Konzept. Klar, mit 3 Leuten ist es einfach machbar, aber es gibt auch Konzepte, das mit deutlich mehr Leuten so zu machen. Genau, soweit zur Entwicklung des Personalmanagements und was das überhaupt ist. Und jetzt gebe ich wieder ab.
Nice, das klingt auf jeden Fall voll cool, dass man das im Kollektiv, ja, halt auch, dass es gar nicht mehr so wirklich die Vorgesetzten gibt, sondern dass quasi alle Mitarbeitenden untereinander diese Managementaufgaben bewältigen. Weil, ja, das führt uns schon ein bisschen so zu den Menschenbildern, die so momentan herrschen in dem Ganzen. Man könnte sagen, das ist ein bisschen Hermeneutik, also man hat eine Annahme, daraus resultiert eine Folge. Und daraus aus der Folge wieder eine neue Annahme. Genau. Also ganz allgemein, wir haben Erwartungen des Vorgesetzten. Also jetzt nicht mehr flache Hierarchien und Teamdiskussionen, sondern wir haben jetzt hier den Vorgesetzten im Anzug. Und der Vorgesetzte im Anzug hat eine Erwartung an die Mitarbeitenden und dementsprechend entsteht ein entsprechendes Vorgesetztenverhalten. Und dieses Verhalten der Mitarbeitenden löst wieder eine Reaktion beim Vorgesetzten im Anzug aus. Und das ist quasi so der Zirkel, also daraus entsteht dann wieder neue Erwartungen. So, das ist so dieser Kreislauf. Und jetzt gibt es da so zwei, ja, so relativ gegensätzliche Annahmen oder ja, so wie so Leitbilder oder Menschenbilder, wie man darauf jetzt schauen könnte, werden in X und Y unterteilt. Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen als Koordinatensystem vorstellen, weil die Realität ist wahrscheinlich immer ein bisschen ein Mischmasch aus beiden. Und die Theorie X wäre quasi die Annahme, die Mitarbeitenden sind schwierig und unsicher. Daraus resultiert, dass die Mitarbeitenden nur auf Vorgaben reagieren und nur mit Druck und Belohnung reagieren. Also Peitsche oder Mürrchen. So. Das wird begünstigt durch passives Verhalten bei den Mitarbeitenden. Also wenn die sich passiv verhalten, dann denkt der Chef, dass die eher auf Vorgaben, Druck und Belohnung reagieren. Also denkt jetzt der Vorgesetzte im Anzug, es muss ihnen genau gesagt werden, was, wie und wann sie etwas tun sollen. So, das ist so dieses sehr ja, delegierende, ja, delegierende Vorgesetztenverhalten, was ja, wie gesagt, daraus resultiert, dass Mitarbeitende passiv sind.
Na, und auch, also was es dann auch zum Menschenbild macht, finde ich, ist dann halt auch die Annahme, dass die Mitarbeitenden halt auch genau das möchten, ne? Dass die Verantwortung vermeiden, dass die wenig Ehrgeiz haben und vor allen Dingen nach Sicherheit streben. So, das gehört halt zu dem Menschenbild mit rein und deswegen ist auch dieser strenge Führungsstil dann dadurch legitimiert, angeblich.
Genau. Dann nenne ich auch gleich nochmal das hier unten. Also laut dem Menschenbild Hat der Mensch hat eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und versucht, sie so weit wie möglich zu vermeiden. Deshalb muss er kontrolliert, geführt und mit Strafandrohung gezwungen werden, einen positiven Beitrag zur Realisierung der Unternehmensziele zu leisten.
Ist schon
Ganz
gut, ne?
einfach, es ist richtig gut. Und der Mensch möchte geführt werden und zieht es vor, Verantwortung zu vermeiden. Er hat wenig Ehrgeiz und strebt vor allem nach Sicherheit. Ja, ich lass das mal so stehen, dann ist mir gleich die Stimme weg. Wie gesagt, das sind halt jetzt beides Extreme, ne? Stellt euch das so als mich mal vor in der Realität. Ich denke auch, also, oder ich hoffe, dass es keine Führungskraft gibt, die das zu 110% so sieht. Ja, hoffen wir mal.
Ich glaube, das kann man so ein bisschen enttäuschen schon mal. Also ich denke, das ist tatsächlich noch vertreten. Nicht mehr viel, aber
Okay.
ich gehe stark davon aus.
Okay. Machen wir weiter mit einer kleinen Träne im Auge zu dem positiven oder positiveren Menschenbild, denn hier ist die Y-Theorie, das mit der Annahme, dass die Mitarbeitenden motiviert und vielseitig sind. Folglich muss man ihnen bei der Arbeit Handlungsspielraum geben. Und das wird begünstigt durch ein Engagement der Mitarbeitenden. Also wie schon oben genannt, bei Rahmenbedingungen der Organisation, wir wollen Partizipation. Wir wollen teilhaben am ganzen Gesamtprozess und nicht nur stumpfe Aufgaben machen und gar nicht wissen, was das eigentlich zum Gesamtprozess beiträgt und sind engagiert. Und das folgt dazu, dass der Vorgesetzte im Anzug, ja, das führt zur Initiative und Verantwortungsbewusstsein. Genau, also dass er uns das quasi den Handlungsspielraum gibt und wir dann initiativ und verantwortungsvoll handeln. Das ist quasi das Menschenbild. Die Arbeit kann für den Menschen eine wichtige Quelle der Zufriedenheit sein. Der Mensch entwickelt Eigeninitiative und bevorzugt die Selbstkontrolle. Zwischen den Zielen der Unternehmung und der Mitarbeiter besteht keine grundsätzliche Unvereinbarkeit. Die Realisierung der Unternehmensziele ist abhängig von der dadurch erreichten Verwirklichung der Mitarbeiterziele. Genau, die wichtigsten Arbeitsanreize sind die Befriedigung von Ich-Bedürfnissen und das Streben nach Selbstwirklichung. Der Mensch strebt bei entsprechender Anleitung nach Verantwortung. Einfallsreichtum und Kreativität sind weit verbreitet. Sie werden in Unternehmungen jedoch kaum genutzt. Genau, also das sind jetzt so die beiden X- und Y-Theorien. Ja. Kann sich ja jeder und jeder aussuchen, was er cooler findet. Ich bin auf jeden Fall pro Y.
Nein, das könnt ihr euch nicht aussuchen. Bitte nicht.
Okay.
Ja.
Ja, so, mach mal weiter mit den, ja, es gibt noch so andere Menschenbilder, die sich so über die Zeit im Arbeitskontext entwickelt haben, und geht quasi vom Economic Man zum Virtual Man. Und genau, also ganz am Anfang der Economic Man, also es geht darum, dass wir, naja, eine sehr zentral bürokratische Organisationsstruktur haben. Ich nehme jetzt mal an, es ist wirklich so dieses, ja, die Arbeitskraft ist wirklich nur ein Zahnrad im System. Es ist quasi wie so eine Maschine gesehen, die einen Input und einen Output hat. Und es ist quasi, ja, wie so ein technisches System. Darum geht es dann quasi. Das ist deine Arbeitskraft. Und entwickelt sie sich weiter über Social Man, Self-Actualizing Man, quasi dahin, dass ja, der Mensch wieder mehr als Mensch gesehen wird. Ich glaube, so könnte man das sagen. Und dass es weniger von der Einzelbasis zur Gruppenbasis geht. Es ist nicht mehr nur das Zahnrad, es ist jetzt mehr so die ganze Gruppe an Zahnrädern, die sich weiterentwickeln, die halt auch Zufriedenheit und psychologisches Wohlbefinden brauchen. Und dahingehend weniger halt auch auf der fachlichen Ebene oder auf das, was man jetzt fachlich in dem Unternehmen beiträgt, halt auch ja, psychologische Bedürfnisse hat und die dann halt auch mit beachtet werden. Und über diesen Self-Actualizing Man, also hat man ein bisschen so Selbstaktualisierung, man entwickelt sich weiter, man braucht Aufstiegschancen, geht es dann rüber zum Complex Man, dass man halt neben der Aufgabenerweiterung auch Individualisierungskonzepte mit einem bezieht, beispielsweise Spezialisierung oder durch Weiter- und Fortbildung, die ja berufliche Verwirklichung und dadurch dann halt auch seine oder ihre psychologischen Bedürfnisse befriedigt. Und das ist alles ist sehr persönlichkeitsfördernd und ja, auf der Organisationsebene geht es jetzt mehr zu flacheren eins, zwei, drei Hierarchiestrukturen. Genau, und jetzt Virtual Man, also wie gesagt, Technologie schreitet ganz krass voran. Es ist mehr ein soziodigitales System. Wir interagieren quasi permanent mit digitalen Medien und digitalen Systemen in unserer Arbeits- und in unserem Arbeitsalltag. Und somit wird halt auch so eine Organisationsstruktur sehr dezentral und sehr virtuell in Netzwerken. Ja, Gesundheitsförderlichkeit verstehe ich jetzt hier unten rechts nicht so wirklich. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ich nehme einfach an, dass jetzt langsam angekommen ist, dass halt sehr viel Gesundheitsfürsorge vom Unternehmen für Mitarbeitende bereitgestellt werden muss. Also, dass da immer mehr Bewusstsein kommt, halt, dass einfach durch Studien auch langsam klar ist, wenn sich Mitarbeitende krank auf Arbeit schleppen, dann kommt ein größerer Ausfall und sorgt für Unzufriedenheit und weniger Produktivität und weniger gutes Betriebsklima. Und ja, das ist da einfach viele Aspekte gibt, aber da so zum Thema Gesundheitsförderung haben wir auch dann nochmal am Ende in dem Modul eine Extrafolge.
Ja, trotzdem beeindruckend, wenn ich hier die Zeitachse sehe, dass das dann so nach 80 Jahren irgendwann mal in Diskurs kommt. Das ist schon beeindruckend.
Ja.
Genau. Ab zur Strategie.
Genau, das strategische Personalmanagement, Punkt 6. Also, ja, erstmal so, Unternehmensstrategien hat jetzt nicht wirklich eine einheitliche Definition. Also ich glaube, das ist so einer der Sätze, die wir am häufigsten sagen in dem Podcast. Es gibt keine einheitliche Definition. Und ja, im Management ist es halt genauso, weil es gibt ganz viele verschiedene Managementstrategien. Aber man kann so ein paar Gemeinsamkeiten auf jeden Fall festhalten. Also Strategien legen das Aktivitätsfeld oder die Domäne der Unternehmung fest. Na, also die Strategie ist quasi die Struktur, in der sich dann einzelne Aspekte ausformen, wo dann auch Individualität gegeben ist, auch individuelle Entscheidungen irgendwie okay sind, aber immer innerhalb dieser Strategiestruktur. Die sind konkurrenzbezogen. Also klar, Strategien müssen immer auch auf andere MarktakteurInnen abgestimmt sein. So, also wenn man sich das System theoretisch anguckt, na, die Umwelt muss irgendwie mit einberechnet werden. Deswegen nehmen die auch Bezug halt auf die Umwelt, Situation und Entwicklung und auf Chancen und Risiken. Und nicht nur die, die gerade da sind, sondern auch die, die zu erwarten sind. Und auch auf die Stärken und Schwächen in der relativen Position zur Konkurrenz. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, ich betrachte nicht mein Unternehmen und sage, okay, dies und das machen wir richtig gut, sondern okay, wie machen das die anderen? Und danach wird dann beurteilt, wie gut oder schlecht das läuft. Die Strategien spiegeln die zentralen Einstellungen, Wünsche und Wertevorstellungen der bestimmten EntscheidungsträgerInnen wider. Ja, also was bedeutet das? Das ist so Wertekanon, auch so Konzept zum Beispiel. Strategien sind auf das ganze Geschäft, nicht nur auf einzelne Funktionsbereiche gerichtet. Ne? Also es hat nicht jeder Funktionsbereich irgendwie eine eigene Strategie, sondern es gibt eine Unternehmensstrategie. Das ist ja hier auch das Wort, um das es geht. Die sind zukunftsorientiert, basieren auf Erwartungen über die Entwicklung eigener Kompetenzen und Umweltzustände. Ne? Also deswegen auch immer in die Zukunft analysieren. Strategien erfordern für ihre erfolgreiche Umsetzung die Formulierung von Maßnahmenplänen für die betroffenen Funktionsbereiche. Na, also da kommen wir dann zum Beispiel im Qualitätsmanagement nochmal genauer hin, wie dann sowas aussieht, wie so Prozesse gestaltet und verbreitet und erklärt werden und etabliert werden. Und Strategie darf nicht als Ergebnis, sondern als Prozess verstanden werden. Also das ist auch so eine Sache, die sich auf jeden Fall gewandelt hat mit den Menschenbildern auch, ne? Strategien sind immer Prozesse. Wir können nicht sagen, okay, wir haben jetzt die und die Strategie und da kommt dann immer das und das raus, sondern das muss sich halt auch ständig verändern können, ne? Und dann haben wir noch so eine Unterscheidung in Personalverwaltung und Personalmanagement, ne? In der Verwaltung ist eher so die Produktivität und das ganze Recht, also die Rechtmäßigkeit wichtig. Im Management ist es dann die Zufriedenheit und die Wirtschaftlichkeit. Die Leitbilder sind in der Verwaltung die Bürokratie, also so halt voll die Verwaltungsorientierung, und im Personalmanagement der Markt. Und ja, so geht das letztendlich weiter, ne? Das Menschenbild ist dieser Homo economicus in der Verwaltung, ne? Menschen haben immer irgendwie, wollen irgendwie was haben und wollen dafür möglichst wenig ausgeben. Personalmanagement ist es so, das Organisationsmitglied als Complex Man. Und ja, also ich denke, viel mehr braucht man damit so gar nicht sagen, weil das ist alles relativ logisch. Vielleicht noch die Instrumente der Verwaltung sind Dienstanweisen, Verwaltungsvorschriften, Hierarchien, formale Qualifikationen. Und im Personalmanagement sind es dann eher so leistungsorientierte Anreizsysteme, die so sehr kritisch zu sehen sind, vor allen Dingen in der sozialen Arbeit. Ja, da kommt man zur Frage, wie misst man Leistung und Erfolg? Das ist sehr schwierig. Partizipation, Personal Controlling und Gruppenarbeit, also das sind halt das, was wir vorhin bei dem Complex Man Menschenbild schon hatten. Die Zufriedenheit und Wirtschaftlichkeit als Anforderung, beziehungsweise die Ziele des Personalmanagements, ne, was ich gerade schon gesagt habe. Die Bedürfnisse und Qualifikationen werden halt berücksichtigt, um die Arbeitszufriedenheit zu erreichen. Und die Marktorientierung ist wichtig, damit halt die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auch gegeben ist. Ist jetzt in sozialen Unternehmen auch nochmal anders. Genau. Und dann, was kann man noch zu effizienter Führung sagen? Also die besteht halt nach diesem Modell hier aus Einstellung und Bindung von Personal, also klar, der Einsatz von Personal, also wie setze ich das Personal effizient und effektiv ein? Erst effektiv, dann effizient, ganz wichtig. Die Entwicklung von Personal, na, Weiterbildung und sowas, und die Entlohnung und der Erfolg von Personal, wo es dann wirklich um die Zufriedenheit und um die Vergütung geht. Ja, und dann haben wir nochmal hier bei siebtens die Aufgaben des Personalmanagements. Das ist quasi nochmal ein bisschen ausgefeilt. Also wir haben die Personalplanung, wir haben die Einstellung und Bindung, wir haben den Einsatz, wo es dann wirklich um den Arbeitsplatzeinsatz geht, die Entwicklung. Ja, mit diesen Human Resources, ich finde das ein ganz furchtbarer Begriff, so sehr entmenschlichend, aber das ist nun mal der Begriff, der hier genutzt wird. So Nutzung, Aufbau von Qualifikationen und Kompetenzen und halt die Entlohnung und Erfolg mit Leistungsbewertung und Lohnformen, gibt es ja auch sehr viele verschiedene. Aber da kommen wir dann auch nochmal später zu. Genau, und jetzt fehlt eigentlich nur noch Punkt 8.
Genau, hier geht es um das Gestaltung des Personalmanagements, also es ist ganz relativ konkret, was macht denn so eine Personalabteilung? Man kann sagen, so eine Personalabteilung ist Organisationseinheit, die sich im Unternehmen mit der Gesamtheit der mitarbeiterbezogenen Gestaltungs- und Verwaltungsaufgaben befasst. Das heißt, die arbeiten zusammen mit der Unternehmensleitung, klar, mit dem Betriebsrat und den einzelnen Fachabteilungen, falls es denn Fachabteilungen gibt. Eine modern ausgerichtete Personalabteilung kennzeichnet eine Kundenorientierung und Führungskraft und Mitarbeiter in Gewährleisten von Kundennähe, Servicequalität und Professionalität. Das habe ich gerade ein bisschen weird vorgelesen. Führungskräfte und Mitarbeiter in Gewährleisten von Kundennähe, Servicequalität und Professionalität. Also das sind so die drei Dinger, die quasi die auch die Personalabteilung mit im Hinterkopf hat. So, in etwa. Genau, der Aufbau der Personalabteilung in Kleinunternehmen gibt es oft keine Personalabteilung. Vielleicht ist es immer so als Beispiel, also na gut, ihr wartet jetzt nur ein Team oder seid nur ein Team bei euch, aber ihr habt das halt bei euch im Kleinen auch selber organisiert. Ihr habt euch so eingebracht, dass das ja ihr dann Konsens findet und da brauchst du keine Personalabteilung. Das ist dann quasi die Aufgabe vom Unternehmer oder Unternehmerin oder vom kaufmännischen LeiterInnen oder wenn eingerichtet von der Personalstelle wahrgenommen. Also dann wirklich nur eine Person, die sich darum kümmert. Genau. Oder halt Teilaufgabe ist von noch anderen Tätigkeiten. Bei mittleren Unternehmen ist das so, dass gibt es vielleicht eine kleindimensionierte Personalabteilung. Die Gliederung erfolgt in einer aufgabenbezogenen Organisation der Personalabteilung. Zum Beispiel dann Personalbeschaffung, Verwaltung, Entwicklung, Unterbrechen, Zahlwesen. Und genau, in großen Unternehmen ist es dann meistens eine Personalabteilung, die viele Stellen umfasst. Also da sind dann mehrere Personen in der Personalabteilung arbeiten wird. Und es gibt eine hierarchische Gliederung und Aufgabenspezialisierung. Und eine unmittelbare Mitarbeiterinnenbetreuung ist häufig durch Personalreferenten vorgenommen. Also das ist dann wirklich wie so, schon wieder wie so ein kleines Unternehmen im großen Unternehmen. Genau, die Geschäftsprozesse in der Personalabteilung, also klar, Führungsprozesse, Führung von MitarbeiterInnen und Planungsprozesse, Unterstützungsprozesse, also einzelne Aufgaben der Personalarbeit, alle in der Personalabteilung zu leisten Aufgaben. Und die Grundsätze dabei sind ganzheitliche Prozessgestaltung, eindeutig definierte Schnittstellen, kundenorientierte Ausrichtung, wertschöpfungsorientierte Betrachtungsweise und Ausschöpfung der Verbesserungspotenziale. Genau, und also nochmal anzumerken, das trifft dann wahrscheinlich eher bei den wirklich großen Unternehmen zu. Das ist dann wirklich auch diese sehr ja, krassen Grundsätze und Führungsprozesse und Unterstützungsprozesse gibt. Genau, so viel jetzt relativ fix zu so einer Personalabteilung. Aber ich glaube, das ja, war es dann auch so, was man dazu wissen muss. Es gibt dann hier im Skript noch so ein Diagramm, wo so wirklich auf so einer, weiß ich, ist es eine Prozesslandkarte? Ist eine
Nee, das sind
Prozesslandkarte.
so Vorgänge von
Ah, Vorgänge.
personalwirtschaftlichen Geschäftsprozessen. So, ja, sieht erstmal ein bisschen erschlagend aus, aber drunter ist noch eine Erklärung. Damit geht es dann voll. Also wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, ich denke, für unseren Überblick ist das jetzt weniger wichtig. Ja, ich denke,
No.
dann haben wir es, ne? Also ja, wie gesagt, man hätte viele Punkte deutlich kritischer beleuchten können, aber ich denke, das kriegt ihr auch selber mittlerweile ziemlich gut hin, so auch mit dem ganzen Wissen, was wir über unsere Profession haben. Ja, genau. Dann eigentlich wie immer, ne, können wir euch nur noch einen hervorragenden Tag wünschen und hoffen, es hat was gebracht und ist ein bisschen was hängen geblieben und hilft bei der Prüfungsvorbereitung oder darüber hinaus. Und, ne?
Bei mir am Arbeitsmarkt sind, muss ich einfach mal sagen, frohes Schaffen.
Frohes Schaffen. Genau, ne? Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
So, Kinder. Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht spuren, die Hammelbeine lang ziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen. Ja, wie Sie sehen, ist die Stimmung hier sehr locker. Und wäre schön, wenn das so bleibt. Danke.